Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Asteroid Bennu mit einem Durchmesser von 550 Metern könnte der Erde in mehr als 150 Jahren recht nahe kommen. Auch wenn das Einschlagrisiko sehr gering ist, zählt die NASA Bennu zu den gefährlichsten derzeit bekannten Asteroiden und startet deshalb morgen ein ganz besonderes Experiment. Gleich mehr dazu. Wir blicken außerdem auf die mehrfache Erderwärmung der Permafrostböden in der Erdgeschichte und stellen einen Aluminiumschaum mit sagenhaften Abwehrkräften vor. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Seit 2 Jahren umkreist die amerikanische Raumsonde OSIRIS-REx den Asteroiden Bennu. Mal hat sie sich weiter von ihm entfernt, um aus der Ferne das ganze Bild zu bekommen. Mal hat sie ihn sich aus 40 Metern angenähert und so bereits gestochen scharfe Bilder seiner Oberfläche geliefert. Morgen dann geht es quasi um die Wurst bei dieser Mission. OSIRIS-REx soll mit einem Staubsauger eine Gesteinsprobe einsammeln und damit dann zur Erde zurückkehren. Guido Meyer stellt die staubige Angelegenheit näher vor.
3, 2, 1 and liftoff of OSIRIS-REx. Its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back.
7 Jahre dauert sie insgesamt, die Rundreise zum Asteroiden Bennu und zurück. Ihr Höhepunkt findet bereits jetzt statt, etwas mehr als zur Hälfte der Mission.
Das Ziel der OSIRIS-REx-Mission ist es, eine Probe des Asteroiden zu bekommen und diese dann zur Erde zu fliegen. Dort können wir sie untersuchen. Wir wollen wissen, woraus der Asteroid aufgebaut ist und wo er herkommt.
Alexander May ist leitender Ingenieur bei der Lockheed Martin Space Systems Company in Denver. Das Unternehmen hat die Raumsonde OSIRIS-REx im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA gebaut. Was die Japaner mit ihren Hayabusa-Missionen derzeit bereits zum 2. Mal erfolgreich vormachen, sei für die Vereinigten Staaten eine Premiere, gibt James Crocker zu, der Vizepräsident der Abteilung Sensing and Exploration Systems, ebenfalls bei Lockheed Martin.
OSIRIS-REx ist die erste NASA-Asteroid-Sample-Return-Mission.
OSIRIS-REx ist die erste NASA-Mission, die Gesteinsmaterial eines Asteroiden entnehmen und zur Erde transportieren soll. Dazu haben wir uns ein Objekt ausgesucht, das bisweilen die Bahn der Erde kreuzt. Wir wollen verstehen, aus welchem Material dieser und andere erdnahe Asteroiden zusammengesetzt sind. Sind sie kompakt oder werden sie nur lose zusammengehalten? Erst dann werden wir verstehen, wie gefährlich sie wirklich sind.
Gleich 2 Gründe also, einen Asteroiden zu untersuchen. Er könnte einerseits Aufschluss geben über die Entstehung des Sonnensystems. Gleichzeitig sehen Forscher ihn als potenzielle Bedrohung für die Erde. Eine Bodenprobe könnte diese Fragen eher beantworten als Untersuchungen aus der Ferne. Dafür ist ein 3 Meter langer Periskoparm zuständig. Er verfügt über 3 Gelenke, am Ellbogen, an der Schulter und dann auch das Handgelenk. Somit kann er sich der Asteroidenoberfläche aus unterschiedlichen Winkeln nähern.
Wir haben eine Art Anti-Staubsauger am Ende des Arms befestigt. Da es keinen Sinn macht, im Vakuum des Weltraums ein Vakuum zu erzeugen, wie bei einem normalen Staubsauger, wird unser Gerät Gas auf den Asteroiden blasen. Alles, was sich dabei von der Oberfläche löst, wird aufgefangen.
Dieser Anti-Staubsauger kann also blasen und sammeln. Schritt 1, blasen. Alexander May.
Unser Mechanismus der Probenentnahme sieht vor, dass Stickstoff auf die staubige Oberfläche des Asteroiden strömt. Dort soll er Verwirbelungen erzeugen. Ein Filter fängt alle auffliegenden Teilchen auf, die ins Vakuum des Weltraums entweichen.
Schritt 2, einsammeln. Die Wissenschaftler hoffen, dass mindestens 60 Gramm Asteroidenmaterial im Filter hängen bleiben. Sollte das nicht funktionieren, werde nachgelegt, ergänzt Patrick Michel vom Observatoire de la Côte d'Azur in Nizza, ebenfalls aus dem OSIRIS-REx-Team.
There is a possibility to try 3 times.
Es besteht die Möglichkeit, es bis zu 3 Mal zu versuchen. Hauptsache, wir bekommen eine Probe. Sollten wir sicher sein, sie schon beim 1. Mal aufgefangen zu haben, werden wir es nicht noch einmal probieren. Wir wollen kein Risiko eingehen.
We don't take the risks.
Es ist also nicht wirklich eine Landung auf einem Asteroiden, die die NASA hier wagen will. Es ist eher eine kurzzeitige Kontaktaufnahme, ein Touch and Go, wie Alexander May erläutert.
Wir müssen nur für einige Sekunden Kontakt mit dem Asteroiden herstellen, um unsere Probe zu bekommen. Ist seine Oberfläche hart, wird die Sonde gleich wieder von ihm abprallen. Ist sie aber weich, wird die Sonde einsinken. Dann werden wir sie mit den Triebwerken schnell wieder vom Asteroiden weglenken. 5 Sekunden nach der erfolgreichen Probenentnahme wollen wir den Antrieb zünden und die Sonde eine sichere Parkposition in der Nähe des Asteroiden einnehmen lassen.
Nach erfolgreicher Probenentnahme wird OSIRIS-REx Bennu dann noch bis März weiter umkreisen und weiter untersuchen. Dann geht es zurück nach Hause. Auf der Erde zurückerwartet wird die Sonde im September 2023.
Staubsauger im All. Guido Meyer über die Raumsonde OSIRIS-REx, die morgen eine Bodenprobe des Asteroiden Bennu einsammeln soll. Wenn die globale Erderwärmung weiter fortschreitet, könnte es im Erdsystem zu sogenannten Rückkopplungen kommen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Permafrostböden im hohen Norden auftauen und so zusätzliche Mengen CO2 und Methan freisetzen würden. Klimatologen glauben, jetzt Belege dafür gefunden zu haben, dass dies in den letzten 28.000 Jahren Erdgeschichte mehrfach der Fall gewesen ist, bei ähnlichen Temperaturveränderungen wie heute. Volker Masek mit den Details.
Leicht ist es nicht, die Hauptautoren der neuen Studie an die Strippe zu bekommen. Derzeit geht das nur per Satellitentelefon. Denn sie sind wieder mal auf Expedition im Arktischen Ozean an Bord des russischen Forschungsschiffes Akademik Keldysh.
Also ich befinde mich im Moment südlich von den Neusibirischen Inseln. Es ist um die 0 Grad und wir haben leichten Schneeregen.
Trotzdem harrt Yannick Martens das ganze Gespräch über draußen an Deck aus. Normalerweise hat der deutsche Geologe von der Universität Stockholm in Schweden anderes zu tun. Vom Schiff aus bohrt er zusammen mit Kollegen den Meeresgrund an und befördert sogenannte Sedimentkerne nach oben. Die Bodenschichten sind nützliche Klimaarchive, ähnlich wie Baumringe. Vor 6 Jahren hat Martens schon einmal solche marinen Bodenproben aus der Region geholt. Einen Sedimentkern,
8 Meter lang, der knapp 30.000 Jahre zurück in die Vergangenheit reicht.
Dieses Klimaarchiv aus dem Meer verrät, wie Sibiriens Permafrostböden am Ende der letzten Eiszeit mehrmals stark auftauten, als es wärmer wurde und dabei große Mengen Kohlenstoff freisetzten. Martens und andere beteiligte Forscher berichten darüber jetzt in der Fachzeitschrift Science Advances.
Und wir glauben, dass das im Zusammenhang steht mit den CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre zu dem damaligen Zeitpunkt. Denn wir sehen in Eisbrockkernen aus der Antarktis, dass der CO2-Spiegel in der Atmosphäre angestiegen ist in dieser Phase. Ungefähr 17.500 bis 11.000 Jahre vor heute ist eine große Menge Kohlenstoff der Atmosphäre zugefügt worden. Und wir glauben, dass Permafrost dazu beigetragen hat.
Die Vorstellung der Geoforscher, als es damals wärmer wurde, stieg der Wasserspiegel des Arktischen Ozeans und große Gebiete mit Permafrost in Sibirien wurden überschwemmt. Die Küstenlinie bröckelte, Flüsse transportierten Kohlenstoff aus tauenden Böden ins Meer. Ein gewisser Anteil davon landete schließlich in der Atmosphäre. Das Team um Yannick Martens wählte für seine Bohrung im Arktischen Ozean dabei ganz bewusst eine Stelle, die früher, als die Eiszeit ausklang, noch in Küstennähe lag.
Der große Vorteil an dieser Stelle ist, dass man Material untersuchen kann, was vom Land ins Wasser gewaschen worden ist, durch Flüsse, aber auch hauptsächlich durch Küstenerosion.
Die Forscher analysierten die Sedimente mit Hilfe der Radiokarbonmethode. So erfuhren sie, wann der Kohlenstoff in den verschiedenen Bodenschichten jeweils abgelagert wurde. Und sie bestimmten den Gehalt von Lignin und anderen Substanzen, die nur bei Landpflanzen vorkommen. So ließ sich ermitteln, zu welchen Zeiten der Kohlenstoff tatsächlich vom Land mit seinen Permafrostböden stammte.
Also was wir jetzt besser verstehen, ist, dass es diese große Freisetzung von Kohlenstoff gegeben hat. Wir wissen nicht genau, wie viel freigesetzt worden ist. Aber wir können sozusagen zeigen, während auf Grönland es mehrere Grad wärmer geworden ist, ist gleichzeitig in Sibirien der Permafrost aufgetaut.
Ist das, was am Ende der letzten Eiszeit geschah, ein Minitekel für heute? Auch jetzt erwärmt sich die Arktis durch den Klimawandel ja wieder ziemlich kräftig. Der Meeresspiegel steigt.
Wir haben noch kein vollendetes Verständnis davon, wie viel Kohlenstoff freigesetzt wird. Aber wir sehen, in der Arktis passieren Dinge. Die Küstenerosion nimmt zu in Teilen der Arktis. Permafrost wird wärmer und taut auf. Und das kann wieder dazu führen, dass die Atmosphäre mehr CO2 zusätzlich zu dem menschgemachten CO2 erhält. Und das verstärkt natürlich den Klimawandel.
Von anderen Forschern ernten Yannick Martens und seine Co-Autoren in ersten Reaktionen Lob für ihre Arbeit. Klimaarchive im Meer seien bisher selten mit so hoher zeitlicher Präzision entschlüsselt worden. Das erhöhe die Aussagekraft der Studie. Der deutsche Geologe bleibt einstweilen noch weitere 2 Wochen auf Expedition im kalten Nordpolarmeer.
Der Plan ist, dass wir hier abhauen, bevor das Meer zufriert.
Frühere Erderwärmungsphasen führten schon mehrfach zur CO2-Freisetzung aus Permafrostböden. Das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Und in unserem Sachbuchtipp nimmt sie Michael Stang mit auf eine faszinierende Reise durch die Evolution.
Auslese. Kompakt.
Ein Buch, das jungen Lesern die Evolution des Menschen anschaulich erklärt. Mit diesem Ziel hat sich der britische Sachbuchautor Michael Bright mit der Illustratorin Hannah Bailey zusammengetan. Das Ergebnis ihrer Kooperation trägt den Titel »Als der Mensch auf Bäumen saß – Unsere faszinierende Reise durch die Evolution«. Das Kinderbuch ist seit langem die erste Neuerscheinung für diese Zielgruppe, die den aktuellen Stand des Wissens über die Wurzeln der Menschheit schildert.
Als hätten die Wissenschaftler nicht schon genug Wörter für den Menschen erfunden, taucht plötzlich dieser wichtige Begriff auf: Hominini. Dieses Wort bezeichnet die Gruppe, zu der der Mensch und seine ausgestorbenen Vorfahren gehören.
Auch ein Kinderbuch über die Humanevolution kommt nicht ohne Fachbegriffe aus. Nachdem der Autor erklärt hat, was Menschen biologisch gesehen überhaupt sind, schildert er zunächst, wie Wissenschaftler arbeiten, um Licht ins Dunkel der Vergangenheit zu bringen. Welche Informationsquellen nutzen sie, um die Entwicklung unserer Vorfahren nachzuvollziehen, von der Erfindung des aufrechten Ganges bis heute? Bei der Beschreibung wichtiger Fossilienfunde aus der Frühzeit der Menschheitsgeschichte beschränkt sich der Autor nicht nur auf gesicherte Erkenntnisse, sondern spekuliert häufig. Zum Beispiel, wenn es um den berühmten Affenmenschen Lucy geht, der vor 3,2 Millionen Jahren in Afrika lebte.
Lucy und ihre Artgenossen töteten vermutlich die Tiere nicht, die sie zerlegten. Höchstwahrscheinlich bedienten sie sich an Kadavern, die von Raubtieren gerissen worden waren. Um fremde Nahrung zu erbeuten, mussten sie in gewissem Umfang zusammenarbeiten, um ihre Rivalen auszutricksen und ihnen nicht selbst zum Opfer zu fallen.
Das Buch »Als der Mensch auf Bäumen saß« beschäftigt sich in der ersten Hälfte mit der biologischen Evolution des Menschen und nimmt dann dessen kulturelle Errungenschaften in den Blick. Das ist legitim, erweckt aber mitunter den Eindruck, dass hier etwas zu viel gewollt wurde, zumal den jungen Lesern stellenweise recht lange Textpassagen zugemutet werden. Am Ende wagt Michael Bright noch einen Ausblick.
Manche Wissenschaftler meinen, dass die menschliche Evolution aufgehört hat, als wir zum Homo sapiens wurden. Andere Wissenschaftler glauben jedoch, dass unsere Evolution weitergeht. Ständig tauchen neue Gene auf, die uns immer besser geeignet für das Überleben machen. Vielleicht entwickeln wir uns immer schneller statt gar nicht mehr.
Das Buch lädt zum Blättern ein, dank kurzer Abschnitte und vieler Illustrationen. Richtig fesselnd ist die Lektüre aber nicht. Dafür springt der Autor gedanklich zu viel umher und verliert sich in Details, die eher verwirren als erhellen. Ein klarer roter Faden fehlt ebenso wie eine durchgehende Zeitleiste, die der Übersicht gut getan hätte. Zudem haben sich einige fachliche Fehler eingeschlichen. Seinem Anspruch, neue Maßstäbe zu setzen für Kinderbücher über die Evolution des Menschen, wird das Werk deshalb nicht gerecht.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Junge Leserinnen und Leser, die die Dinosaurierphase hinter sich haben und wissen wollen, wie sich die Menschheit entwickelt hat.
Erkenntnisgewinn?
Nie wurde so viel Fleisch gegessen wie bei Neandertalern. Bei denen kam wirklich alles auf den Grill, was nicht schnell genug weglaufen, fliegen oder schwimmen konnte.
Spaßfaktor?
Eine faszinierende Reise durch die Evolution, die bei Kindern gut ankommen dürfte.
Als der Mensch auf den Bäumen saß, Michael Stang über das Buch von Michael Bright und Hannah Bailey. Aus dem Englischen von Susanne Schmidt-Wusso, die 64 Seiten kosten 18 Euro. Schwere Fahrradschlösser aus mehrfach gehärtetem Stahl, dafür könnte es bald dort leichtere Alternativen geben. Ein Forscherteam hat ein Material entwickelt, dem Winkelschneider kaum etwas anhaben können und das etwa 6-mal weniger wiegt als Stahl. Und bei der Entwicklung dieses Werkstoffs standen Obst- und Meeresfrüchte Pate, wie Andrea Hoferichter nun berichtet.
Der Ingenieur Stefan Chiniszewski von der britischen Durham University schwärmt für Grapefruits und Muscheln. Nicht aus kulinarischen Gründen, sondern weil ihre Schalen besondere Strukturen haben. Die porenreiche Grapefruitschale etwa sorgt dafür, dass das Fruchtfleisch Stürze aus 10 Meter Höhe unbeschadet übersteht. Und Muschelschalen schützen durch eine verschachtelte Kombination aus harten, keramischen und gummiartigen Komponenten vor Angreifern mit scharfen Zähnen. Die Strukturen waren Vorbild für einen Werkstoff, der kaum kaputt zu kriegen und zugleich sehr leicht ist. Er taugt für Fahrradschlösser, Protektoren und Sicherheitstüren.
Wir haben natürlich keine Räuber, die versuchen, eine Tür zu essen. Wir nutzen mechanische Werkzeuge wie Winkelschneider oder Bohrmaschinen. Die Vision, die ich hatte, war, dass wir uns die Vibrationen der Schneidewerkzeuge zunutze machen. Weil sie mit sehr schnellen Bewegungen arbeiten und alle sich schnell bewegenden Dinge dazu tendieren, zu vibrieren. Und wenn wir diese Vibrationen verändern können, könnte das ein gutes System sein, die Schneidefähigkeit zu unterbinden.
Der Werkstoff namens Proteus, den das internationale Team an Fraunhofer-Instituten produzierte und analysierte, ist ein Aluminiumschaum, gespickt mit haselnusskleinen Keramikkugeln. Er ist 6-mal leichter als Stahl und robuster, wie ein Laborvideo zeigt. Zu sehen ist, wie sich ein Winkelschneider in eine etwa armdicke stahlummantelte Proteusplatte frisst. Die rotierende Scheibe durchdringt die Stahlschicht, doch viel tiefer kommt sie nicht.
Man kann sehen, dass die Scheibe herausspringt. Es ist eine Art Abstoßung und der Bediener kann keinen guten Halt finden, weil die Grenzfläche vibriert und die Scheibe zurückstößt.
Das Phänomen könnte auf mehrere Effekte zurückgehen. Trifft die rotierende Scheibe auf eine Keramikkugel im Aluschaum, beginnt sie zu eiern. Das wiederum lässt die Kugeln vibrieren, was den Schneidevorgang weiter erschwert. Außerdem zerbröseln die Kugeln zu einer Art Schleifstaub, der das Werkzeug stumpf werden lässt. Und der Staub bremst die Scheibe, ähnlich wie der Sand in einem Boxsack, einen Faustschlag. Indizien für die Theorien des Teams liefern Röntgenaufnahmen aus dem Computertomographen, die Florian Bittner von der Leibniz-Universität Hannover derzeit am Fraunhofer-Wilhelm-Clauditz-Institut analysiert hat.
Da waren eigentlich drei interessante Punkte, die wir gesehen haben. Das erste war, dass sich von diesen Keramikkugeln ein Staub gebildet hat, der sich dann in den Poren des Aluminiumschaums abgelagert hat. Der zweite Punkt war, dass diese Keramikkugeln auch nach der Beanspruchung weiter fest mit dem Aluminiumschaum verbunden sind, was halt wichtig für die Stabilität des Materials ist, dass das nicht auseinanderbricht. Und das dritte war, dass sich im Aluminiumschaum Risse gezeigt haben und die entstehen dadurch, dass diese Schneidscheibe mit den Keramikkugeln interagiert. Und da dann diese Vibration induziert.
Die Kombination aus Aluschaum und Keramikkugeln bremst nicht nur Winkelschneider aus, sondern auch Bohrmaschinen und Wasserstrahlschneider. Die Kosten seien akzeptabel, glaubt Stefan Chiniszewski. Ein 2 Quadratmeter großes Panel, etwa für Türen, koste aktuell ungefähr 400 Euro. Auch Hersteller von Fahrradschlössern hätten Kontakt mit ihm aufgenommen. Erste Prototypen werden gerade geplant.
Aluschaum mit haselnusskleinen Abwehrkräften. Andrea Hoferichter über eine Werkstoffentwicklung namens Proteus. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen von und mit Piotr Heller.
Den Kliniken in Deutschland droht keine akute Überlastung. Die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sei in der Bundesrepublik in den vergangenen Tagen zwar deutlich angestiegen, aber diese Entwicklung schlage sich nicht in der Rate der Patienten nieder, die im Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt werden müssten. Das erklärte der Gesundheitsexperte Reinhard Busse von der TU Berlin heute auf einer Pressekonferenz. Rechne man den momentanen Anstieg in Belgien auf deutsche Verhältnisse um, dann dürften bei uns in 5 Wochen rund 16.000 Krankenhauspatienten zu erwarten sein. Das entspreche rund 3% der Gesamtkapazität von 500.000 Betten. Damit drohe keine akute Überlastung. Der Intensivmediziner Uwe Janssens wies darauf hin, dass das Virus im Moment vor allem unter jüngeren Menschen zirkuliere. Das drücke sich in den aktuellen Zahlen aus. Es bestehe die Sorge, dass der Erreger im Herbst wieder auf ältere Patientengruppen überspringe. Dann könnte auch die Rate der Einweisungen auf die Intensivstationen steigen. Den Engpass sieht Janssens nicht bei der Zahl der Betten, sondern beim Pflegepersonal in der Intensivmedizin. Innerhalb weniger Monate sei es nicht gelungen, das Defizit der vergangenen Jahre und Jahrzehnte auszugleichen, bemängelte er. Der Mensch und das Klima töteten die großen Tiere Madagaskars. Dereinst lebten auf der Insel und den benachbarten Maskarenen, Riesenschildkröten, gorillagroße Lemuren und der flugunfähige Vogel Dodo. Vor 1500 bis 500 Jahren verschwand diese madagassische Megafauna jedoch. Unklar ist, ob die Tiere von Menschen ausgerottet wurden, die sich dort ansiedelten, oder ob Klimaveränderungen zu dem Aussterben geführt haben. Ein internationales Team beschreibt im Magazin Science Advances, dass es sich wohl um ein Zusammenspiel beider Faktoren gehandelt hat. Analysen in Tropfsteinhöhlen hätten gezeigt, dass die Region in den letzten 8000 Jahren immer wieder langen Dürren ausgesetzt war, was die madagassische Tierwelt widerstandsfähig gemacht haben dürfte. Irgendwann seien dann aber der menschliche Einfluss und eine lange schwere Dürre zusammengefallen, woran die Megafauna schließlich zugrunde gegangen sei. Kinder mit ADHS und Autismus kommen bereits als Säuglinge öfter in ärztliche Behandlung. Diese Beobachtung haben Wissenschaftler in den USA gemacht. Dazu analysierten sie Daten von 30.000 Patienten. Kinder, die später mit Autismus diagnostiziert wurden, mussten im ersten Lebensjahr häufiger in Krankenhäusern beatmet werden. Außerdem befanden sie sich häufiger in Physiotherapie oder in augenärztlicher Behandlung als Kinder ohne Autismus-Spektrumstörung. Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS wiederum wurden im ersten Lebensjahr öfter in Krankenhäusern sowie in Notaufnahmen behandelt. Die EU wird ihren Zielen beim Naturschutz nicht gerecht. Das geht aus einem Bericht hervor, den die EU-Umweltagentur EEA heute in Kopenhagen vorgestellt hat. Die Daten des Berichts stammen aus den Jahren 2013 bis 2018. Demnach verringere sich trotz Naturschutzbemühungen die biologische Vielfalt. Obwohl es einigen Arten inzwischen besser ergehe, habe man die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie für 2020 nicht erfüllt. Der Anteil geschützter Vogelarten, deren Status als schlecht eingestuft wird, ist etwa um 7% gestiegen. Den Status von 81% der Lebensräume bezeichnet die EEA als nicht ausreichend. Wälder weisen dabei noch die besten Trends auf, während sich diese bei Wiesen, Dünen und Mooren stark verschlechterten. Senioren, die soziale Kontakte pflegen, haben auch gesündere Strukturen in wichtigen Hirnregionen. Grundsätzlich sind Zusammenhänge zwischen sozialen Kontakten und der Gesundheit nicht neu. Amerikanische Forscher haben sie nun erstmals mit Hilfe der Diffusionstensorbildgebung untersucht, eine Methode, mit der man den Zustand von Hirnregionen beurteilen kann. An 300 Senioren zeigten die Forscher, wer engere soziale Kontakte pflegte, hatte auch gesündere Mikrostrukturen im Gehirn. Das berichten die Wissenschaftler im Journal of Gerontology.
Und das waren unsere Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Piotr Heller.
Sternzeit, 19. Oktober, Mars und die glückliche Rettung der Fische. In diesen Nächten ohne störendes Mondlicht schwimmen die sehr bekannten, aber unscheinbaren Fische über das Firmament. Sie sind derzeit ganz einfach zu finden, weil sie prominente Verstärkung haben. Der rötliche Planet Mars strahlt unübersehbar in den Fischen. Das Sternbild selbst ist nur von einem dunklen Ort gut zu erkennen. Am auffälligsten ist ein oval schwacher Stern ein Stück rechts von Mars. Das ist der eine Fisch, der andere treibt oberhalb des Planeten. Beide Fische sind durch zwei Ketten sehr blasser Sterne verbunden, die links unterhalb von Mars spitz zusammenlaufen. Die Sagen und Mythen rund um die Fische spielen am Fluss Euphrat. Offenbar haben die Griechen diese Figur von den Sumerern übernommen. Als die Götter des Olymps den Machtkampf gegen die Titanen gewonnen hatten, gebar die Erdgöttin Gaia Typhon. Ein fürchterliches Ungeheuer. Pan warnte die Götter vor dem Angriff Typhons, sprang in den Fluss und verwandelte sich in einen Ziegenfisch, der als Steinbock Capricornus am Himmel steht. Aphrodite versteckte sich mit ihrem Sohn Eros im Schilf am Euphratufer. Als Typhon sie entdeckt hatte und sich ihnen näherte, rief Aphrodite die Nymphen um Hilfe und watete ins Wasser. Zwei Fische eilten herbei und Mutter und Sohn schwammen auf ihren Rücken in Sicherheit. Nach einer anderen Version wurden Aphrodite und Eros selbst zu Fischen. So oder so, die Fische erinnern an eine glückliche Rettung. Die Geschichte mit dem Happy End zeigt der Himmel jetzt Nacht für Nacht im Sternbild mit dem roten Punkt, unserem Nachbarplaneten Mars.
Wirtschaft und Gesellschaft berichtet ab 17.05 Uhr über Corona und die Wirtschaft in Südostasien und ein weiteres Thema, die Bilanz des Probebetriebes am BER, wie die wohl ausgefallen ist. Wir sind wahrscheinlich alle sehr gespannt. Das war auf jeden Fall Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.